Hallo zusammen, heute geht es weiter mit dem Kurier des Zaren. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe jedenfalls als Kind diese Geschichte geliebt. Ich habe die, ich weiß nicht wie oft, gelesen, aber das ist schon ein paar Tage her. Und jetzt, wo ich sie einlese und jede Woche ein neues Kapitel vorstelle oder ein oder zwei Kapitel, jedenfalls so ungefähr, ich schaffe ungefähr immer knapp 10 Seiten. Jetzt, wo ich die Geschichte also wieder neu darbringe oder neu vorlese, merke ich, dass ich mir fast nichts davon gemerkt habe. Also bestimmte Details erinnere ich noch. Es gibt so ein paar Szenen, die waren besonders. Und jetzt, während ich lese, kommt mir wieder die Erinnerung, was wahrscheinlich gleich passieren wird. Aber irgendwie bin ich doch genauso neugierig, wie sich das alles aufblättert und entwickelt, wie hoffentlich ihr auch, die ihr das alles anhört. Und ich kann euch sagen, ich habe, glaube ich, hier jetzt, genau, es sind insgesamt 20 Kapitel. Wir haben jetzt die Hälfte erreicht. Also ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und wenn ihr mir weiterhin zuhört. Das macht mich sehr froh. Aber ich selber habe auch viel Spaß daran. Und nochmal auch, das dauert vielleicht ein bisschen, es ist alles ein bisschen ausführlicher als eine kurze Geschichte. Das ist ein richtiges Buch gewesen. Und insofern, ja, muss man auch mal ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, und einfach weitermachen, einfach weiter zuhören. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht mit Michael und Nadja und dem Bösewicht Ivan Ogarev. Und überhaupt, los geht's mit dem 10. Kapitel, das heißt Der Feind greift an. Die 120 Werst bis nach Tjugalinsk legten sie in mörderischem Tempo zurück. Als sie aber in aller Eile dort die Pferde gewechselt hatten, weigerte sich der Jemschik plötzlich, weiterzufahren.
»Die Tataren durchstoßen die Steppe und gerade auf Reisende haben sie es abgesehen«, sagte er.
Wieder musste Michael die Schwierigkeit durch blanke Rubel beheben. Auf seinen Sonderausweis wollte er sich nicht berufen. Er war sich ohnehin darüber im Klaren, dass er auffiel. Jeder Postmeister musste sich doch fragen, was das für ein seltsamer Reisender sei, der entgegen den Bestimmungen jetzt durch das bedrohte Sibirien fuhr. Wieder kamen Michael und Nadja gut voran und erreichten abends noch die Irtisch. »Nur noch 20 Werst bis Omsk«, sagte Michael. Unwillig blickte er auf die reißende Strömung vor sich. Der Fluss trug Hochwasser. Es würde verteufelt schwierig werden, hinüberzukommen. Er überlegte, »Lass mich zuerst das Fahrzeug mit den Pferden hinüberschaffen. Die Ladung wird bei diesem Wasserstand sonst zu schwer. Ich komme dann zurück und hol dich, Nadja.« Nadja schüttelte abwehrend den Kopf. »Nein, Nikolaus, auf mich solltest du nicht so viel Rücksicht nehmen. Das würde uns ja mindestens eine volle Stunde Aufenthalt kosten.« Michael ließ sie gewähren. Es war sehr schwierig, das Gespann auf die Fähre zu schaffen. Das Wasser stand nämlich schon so hoch am Ufer, dass die Fähre nicht so nahe anlegen konnte. Nach halbstündiger Arbeit war endlich die Verladung geglückt. Zusammen mit dem Jemschik kletterten Strogoff und Nadja ebenfalls auf die Fähre. Anfangs ging alles gut, auch weiter oben, wo sich infolge der weit vorspringenden Landzunge Strudel bildeten. Die beiden Schiffer verstanden ihr Handwerk und lenkten die Fähre sicher mit den langen Stangen. In der Mitte des Stromes aber wurde das Wasser so tief, dass die Stangen kaum noch den Grund erreichten. »Keine leichte Arbeit«, murmelte Strogoff. Nicht ohne Unruhe sah er den beiden Männern zu, die sich redlich abmühen mussten.
»Aufpassen!«
schrie plötzlich der eine. Die Strömung hatte die Fähre gepackt und begann, sie flussabwärts zu treiben. Mit aller Gewalt stemmten sie die Stangen ein, um sie beizudrehen. Das schwierige Manöver gelang, und langsam kam die Fähre trotz der mächtigen Strömung dem anderen Ufer näher. Die beiden Fährleute arbeiteten mit aller Kraft.
»Wir schaffen das«,
nickten sie Michael zu. Natürlich hatte das Trinkgeld, das er ihnen versprochen hatte, erheblichen Anteil an ihrem Eifer. Alles schien jetzt ordnungsgemäß zu verlaufen. Die Fähre hielt sich in der Mitte des Stromes, als Michael sich erhob und stromaufwärts blickte. Er sah dort mehrere Kähne, die mit der Strömung in enormer Geschwindigkeit näher trieben. »Was gibt's?« fragte Nadja erregt. Und ehe er ihr noch antworten konnte, schrie einer der Fährleute bleich vor Entsetzen: »Tataren! Tataren!« Tatsächlich, die Boote waren mit Soldaten besetzt. Sie schossen die Irrtisch hinab und bald mussten sie die Übersetzenden erreicht haben. Bei ihrer starken Belastung lag die Fähre viel zu tief im Wasser, als dass sie den Tataren hätte entkommen können. Entsetzt ließen die Fährleute ihre Bootshaken fahren. Michael fuhr auf.
»Kopf hoch, Freunde!« rief er. »Mut gefasst! 50 Rubel, wenn wir das Ufer vor diesen Kerlen erreichen!«
Solches Versprechen gab den beiden Schiffern neue Kraft.
»Weiter!«
rief der Kurier und stemmte sich selber mit dagegen.
»Wir schaffen es nicht!«
keuchte der eine Fährmann.
»Los!«
schrie Strogoff und schob so fest er konnte die schwere Stoßstange. Aber alle Mühe war vergeblich. Ob die Tataren wohl vorbeifahren würden, ohne sich um die Fähre zu kümmern? Damit war kaum zu rechnen. Michael Strogoff wusste, dass sie auf das Schlimmste gefasst sein mussten.
»Jetzt geht es ums Ganze«, sagte er dumpf zu Nadja.
»Ich bin auf alles vorbereitet.«
»Hast du auch den Mut, dich ins Wasser zu stürzen, wenn ich sage?«
»Auch das, Nikolaus.« Kaum 50 Meter waren die Kähne jetzt noch von ihnen entfernt. An Bord war eine Abteilung bocharischer Truppen, die offenbar den Weg nach Omsk erkunden wollte. Nur noch 2 Schiffslängen war die Fähre vom Ufer entfernt. Die Fährleute legten sich wie besessen in die Stangen und Michael selber arbeitete mit übermenschlicher Kraft. Brachte er den Tarantas noch vor dem Landen der Kähne an Land, so konnten sie hoffen, den Tataren zu entkommen. Wilde Flüche klangen von der ersten Barke herüber. Michael Strogoff kannte die Schlachtrufe der Tataren genau. Da krachte auch schon eine Salve. 2 Pferde brachen unter den Schüssen tot zusammen. Im selben Augenblick gab es einen Stoß. Die Kähne hatten die Fähre geentert.
»Los, Nadja!«
rief Michael und riss sie mit sich. Aber ehe er sich noch mit ihr über Bord werfen konnte, traf ihn ein Lanzenstoß und er taumelte ins Wasser. Die Strömung trug ihn fort. Noch einen Augenblick sah man seine Arme über dem Wasser, dann verschlangen ihn die reißenden Wellen. Nadja hatte vor Entsetzen aufgeschrien. Ehe sie ihrem Begleiter nachstürzen konnte, fühlte sie sich von derben Fäusten gepackt und in einen der Kähne gezerrt. Die Fährleute lagen, von Lanzenstichen durchbohrt, tot auf dem Boden. Führerlos trieb nun die Fähre im Strom. Die Tataren setzten ihre Fahrt fort. 11. Kapitel, das heißt beinahe verraten. Omsk war verwaltungsmäßig die Hauptstadt von Westsibirien. Mit seinen 12 bis 13.000 Einwohnern war es zwar nicht so groß wie Tomsk, aber doch erheblich bedeutungsvoller. In Omsk residierte der Generalgouverneur dieser ersten Hälfte des asiatischen Russland mit etwa 2.000 Mann Besatzung. Sie hatten den Tataren trotz der unzureichenden Befestigungen, die fast nur aus Erdbunkern bestanden, tapfer Widerstand geleistet. Als die Feinde aber zum Sturm ansetzten, mussten sie sich in den oberen Stadtteil zurückziehen. Hier hatten sie Häuser und Kirchen mit Schießscharten versehen und hielten sich kampfbereit. Mit Unterstützung rechneten sie nicht mehr. Die Tataren dagegen erhielten laufend neue Verstärkung. Sie wurden von einem Mann geführt, der mit Recht ein Vaterlandsverräter genannt wurde, aber auf militärischem Gebiet ein Könner und zugleich ein verbissener Draufgänger war. Es war Iwan Ogarev, der den Befehl vor Omsk führte. Er stand dem Tatarenhäuptling Feofar Khan, den er zu diesem Unternehmen gegen die Stadt Omsk veranlasst hatte, an Grausamkeit in keiner Weise nach und überragte alle an strategischen Fähigkeiten. Er hatte Mongolenblut in seinen Adern und so war es kein Wunder, dass er sich in der wilden Kriegsführung auskannte, die für die Tataren selbstverständlich war. In allen möglichen Verkleidungen war er schon aufgetreten, wenn es galt, seine Ziele zu erreichen. Als Michael Strogoff die Irtisch erreichte, setzte Iwan Ogarev bereits zum Sturm auf die Oberstadt von Omsk an. Ogarev wollte auch diesen letzten Stadtteil möglichst schnell in seine Gewalt bringen, denn er wurde in Tomsk benötigt, das inzwischen von Feofar Khan erobert worden war. Dort hatte sich die Hauptmacht der Tataren zum Marsch auf Irkutsk zusammengezogen. Iwan Ogarev schreckte in seiner Verschlagenheit vor keinem Mittel zurück. Unter falschem Namen wollte er das Vertrauen des Großfürsten gewinnen. Er hoffte, in einem günstigen Moment dann ganz Irkutsk den Tataren ausliefern zu können. Das war ein Plan, der aufs Ganze ging. War Irkutsk erst in der Gewalt der Tataren und der Großfürst als Geisel in ihrer Hand, so gab es im ganzen asiatischen Sibirien keinen ernsthaften Widerstand mehr für sie. Strogoffs Auftrag war es, dem schändlichen Manöver Ogarevs zuvorzukommen und es zu vereiteln. War jetzt alles unmöglich gemacht? Konnte der Großfürst nicht mehr gewarnt werden? Der Lanzenstich, der Michael getroffen hatte, war nicht tödlich gewesen. Es war ihm gelungen, das Flussufer zu erreichen. Dort war er bewusstlos zusammengebrochen. Als er wieder zu sich kam, fand er sich in der Pflege eines Muschiks. Der menschenfreundliche Bauer hatte ihn vom Ufer in seine Hütte geschleppt und ihn versorgt. Wie lange mochte er schon hier liegen? Als Strogoff die Augen öffnete, blickte er in ein gutmütiges, bärtiges Gesicht, das sich mitfühlend über ihn beugte. Der hilfreiche Mann erlaubte Strogoff keinerlei Anstrengung.
»Nicht sprechen, Väterchen, nicht fragen. Seid noch viel zu erschöpft. Ich werde alles erzählen, was sich inzwischen ereignet hat.«
Strogoff erfuhr, dass sein Reisewagen ausgeplündert und beide Fährleute tot seien. Erschrocken fasste der Kurier nach seiner Brust und aufatmend stellte er fest, dass er seinen Kurierbrief des Zaren noch bei sich trug.
»Ich hatte eine junge Dame bei mir«, flüsterte er matt. »Sie lebt. Und die Tataren haben sie in ihrem Boot stromaufwärts mitgenommen«, versetzte der Muschik. »Sie wird wohl mit ins Lager nach Tomsk kommen.«
Strogoff war für einen Augenblick nicht fähig zu sprechen. Er presste seine Hand gegen sein wild pochendes Herz. Doch über allem stand sein Auftrag. Jede Minute war kostbar.
»Wo bin ich denn?«, fragte er. »5 Werst von Omsk entfernt, auf dem rechten Ufer der Irtisch.« »Wie kommt es, dass ich so lange bewusstlos lag? War das ein Gewehrschuss?« »Nein, Väterchen, ein Lanzenstoß am Kopf. Aber die Wunde beginnt schon zu heilen. Nur noch ein paar Tage Ruhe, Väterchen, dann kann deine Reise weitergehen. Gut nur, dass die Tataren euch nicht ausgeplündert haben. Ihr seid ja in den Fluss gestürzt. Selbst eure Geldtasche ist nicht verloren gegangen.«
Michael gab dem biederen Mann die Hand. Mühsam richtete er sich auf.
»Wie lange liege ich schon hier bei dir, Freund?« »Seit 3 Tagen.«
Er stöhnte. So hatte er 3 Tage eingebüßt.
»Hast du ein Pferd, das du mir verkaufen könntest?«
So wollt ihr fort?
Auf der Stelle.
Ich besitze weder Pferd noch Wagen, Väterchen. Wo die Tataren durchgezogen sind, bleibt nichts mehr übrig.
Gut, so gehe ich zu Fuß nach Omsk. Ich denke, dort kann ich mir ein Pferd kaufen.
Gönnt euch noch ein paar Stunden Ruhe, Väterchen. Ihr werdet dann mehr Kraft haben für die Reise.
Nicht eine Stunde bleib ich länger.
Also gut, sagte der Muschik. Ich begleitet euch nach Tomsk. Es sind ja noch viele Russen dort. So ist es nicht ausgeschlossen, dass ihr unbemerkt in die Stadt gelangt.
Vorsichtig trat Strogoff vor die Hütte. Bei den ersten Schritten fühlte er sich so schwindlig, dass er taumelte. Der treue Muschik stützte ihn hilfreich.
»In der frischen Luft wird es schon besser werden«, sagte Michael tapfer.
Die Wunde schmerzte ihn sehr. Wie gut, dass die dicke Pelzmütze den Stoß etwas abgeschwächt hatte. Aber für solche Nebensächlichkeiten hatte er jetzt keine Zeit. Er hatte nur ein Ziel, und das war Irkutsk, wo er seinen Auftrag zu erledigen hatte. Auch in Omsk durfte er sich nicht aufhalten.
»Gott schütze meine gute Mutter und Nadja«, murmelte er vor sich hin.
Er hatte nicht einmal das Recht, an sie zu denken. Zusammen mit dem Muschik gelangte Michael bald in die Stadt. Ungehindert ließ man die beiden Männer passieren. Auf den Plätzen und Straßen wimmelte es von Soldaten. Auf diszipliniertes Verhalten wurde augenblicklich äußerst streng geachtet, denn man bemerkte keinerlei Ausschreitungen. Es schien, offenbar aus Sicherheitsgründen, der Befehl zu bestehen, dass niemand allein gehe. Jedenfalls sah man überall nur Gruppen. Auf dem Marktplatz lagerten, gesichert durch Posten und Wachen, etwa 2000 Mann. An Pfählen, die behelfsmäßig in die Erde getrieben waren, standen die Pferde, alle marschbereit gesattelt und gezäumt. Über den Stadtteil hinaus ragte die Oberstadt, die die Bewohner in eine Burg verwandelt hatten. Bisher hatten sie alle Angriffe, die Iwan Ogarev immer wieder mit Gewalt vortrieb, zurückschlagen können. Herausfordernd wehten über der Oberstadt die Fahnen des Zarenreiches. Michael Strogoff, der sich in Omsk gut auskannte, vermied die belebteren Straßen. Trotzdem brauchte er wohl kaum zu fürchten, hier erkannt zu werden. Und seine Mutter? Er war fest entschlossen, seinen Schwur zu halten. Er durfte sie nicht sehen. Dabei wünschte er, dass sie längst nicht mehr in Omsk wäre, sondern in irgendeinem ruhigeren Gebiet Unterschlupf gefunden hätte.
»Hoffentlich klappt's auf der Poststation«, sagte der treuherzige Muschik, der unverdrossen an Strogoffs Seite die Stadt durchschritt.
Er kannte den Postmeister und hoffte, dem Fremden Wagen und Pferde besorgen zu können.
»Aus der Stadt werde ich schon herauskommen«, raunte der Kurier seinem Begleiter zu und blickte dabei auf die zahlreichen Breschen in der Stadtbefestigung.
Es würde ihm nicht allzu viel Schwierigkeiten bereiten, sich hier ungesehen davonzumachen. Kurz vor der Postmeisterei fühlte der Muschik sich plötzlich hart am Arm gepackt. Strogoff war stehen geblieben und drückte sich hinter eine Hausecke.
»Was ist denn los, Väterchen?« fragte der alte Mann erstaunt.
»Kein Wort!« stieß der Kurier hervor.
In diesem Augenblick kam eine Reiterabteilung die Gasse entlang. Voraus ein Offizier in unauffälliger Uniform.
»Wie gut, dass er mich nicht gesehen hat«, dachte Michael.
Er blickte dem kleinen Trupp nach und war leichenblass geworden.
»Wer war das?« stieß er hervor.
Der Muschik blickte dem Reiterzug voller Hass nach.
»Iwan Ogarev«, sagte er ingrimmig.
Michael hatte Mühe, sich zu beherrschen. Das war also Iwan Ogarev. Derselbe Mann, der ihm vor einigen Tagen auf der Posthalterei von Ischim mit der Peitsche ins Gesicht geschlagen hatte. Dieser Mann, der ihm solche unerhörte Schmach angetan hatte, war niemand anders als jener Zigeuner, der seinen Weg nun schon mehrfach gekreuzt hatte, in der Nacht auf dem Wolgadampfer und unvergesslich bei der Landung. Nicht verwunderlich, dass ihm die Verordnung des Zaren schon vor der Veröffentlichung bekannt gewesen war. Der verschlagene Ogareff, Meister der Verstellung und Verkleidung, verfügte über so viele Helfershelfer, dass es ihm nicht schwer gefallen war, mit Zangaras Tanzgruppe europäischen Boden zu verlassen. Offenbar hatte er das Uralgebirge auf einem anderen Wege überquert. Michael hätte einen weiteren Vorsprung gehabt, wenn er nicht jenen schändlichen Zusammenstoß mit dem brutalen Mann gehabt hätte und wenn er nicht auf der Irtisch den Tataren begegnet wäre. Es durchfuhr den Kurier wild. »Es kommt der Moment, wo ich diesem Kerl gegenüberstehe, und dann verlange ich Genugtuung. Und sollte er sich inzwischen zum Herrn von ganz Sibirien gemacht haben?« Vorerst aber galt es, vorsichtig zu sein und jede Begegnung mit Ogareff zu vermeiden. Strogoff ließ sich von seinem treuen Helfer auf Umwegen zur Poststation führen. Der Postmeister schüttelte ablehnend den Kopf, als der hilfsbereite Muschik ihn um einen Tarantas bat. »Unmöglich«, sagte er. »Ein, zwei Pferde habe ich noch, aber ein Pferd genügt mir«, rief Michael. Es war wohl sogar ratsamer, sich nur ein Reittier zu nehmen. Man wurde schnell einig. Strogoff kaufte ein Pferd, das einen guten Eindruck machte und sicherlich die erforderliche Ausdauer hatte.
»Reiten Sie lieber erst in der Dunkelheit«, riet ihm der treue Muschik.
Der Kurier nickte und beschloss, bis dahin auf der Poststation zu bleiben. In dem Warteraum war viel Betrieb. Auch Einheimische drängten sich zwischen die Reisenden, um Neues zu hören. Am Nebentisch raunten sich ein paar Leute ihre Kenntnisse zu.
»Ein russisches Armeekorps ist im Anmarsch gegen Tomsk. Es wird die Tataren schnell hinauswerfen.«
Strogoff lauschte aufmerksam, er hütete sich aber, sich irgendwie auffällig zu machen. Plötzlich klang ein Schrei durch den Warteraum der Poststation.
»Mein Sohn!«
Er zuckte zusammen. Vor ihm stand Marfa Strogoff, seine Mutter. Sie zitterte am ganzen Leibe, ihre Augen strahlten, als sie ihm die Hände entgegenstreckte. Und ja, an dieser Stelle zucken wir nicht zusammen, denn wir machen eine Pause und hören nächste Woche, wie es weitergeht. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich lasse euch mit diesem Cliffhanger jetzt einfach mal alleine. Ha, ihr schafft das. Bis nächste Woche. Tschüss.